Haben wir uns verstanden?
Er stellte gestern Mittag nach einem tödlichen Verkehrsunfall Gaffer zur Rede.
Halt's Maul ist da noch einer der harmloseren Kommentare.
Ein Obdachloser stirbt, vermutlich nach dem Angriff durch einen 17-Jährigen.
Wenn über solche Fälle in den Medien berichtet wird, dann dauert es nicht lang und die Diskussion geht schnell in die Richtung, dass es wohl an Empathie fehle. Die Gesellschaft verroht, die Menschen werden egoistischer und rücksichtsloser, und zwar deshalb, weil sie nicht empathisch sind. Das klingt dann häufig so, als sei Empathie eine Art Medikament. Mehr davon und die Menschen genesen von bösartigem, gemeinem und niederträchtigem Verhalten, werden friedlich, freundlich und einfühlsam. Ist Empathie tatsächlich so etwas wie der unabdingbare Kitt des Zusammenlebens? Leben wir wirklich in einer eiskalten Gesellschaft ganz ohne Empathie? Ich habe den Eindruck, nach allem, was mir Wissenschaftler erzählt haben, Empathie ist eine ziemlich missverstandene menschliche Fähigkeit. Und manches von dem, was ich für diese Folge von IQ, Wissenschaft und Forschung herausgefunden habe, hat mich auch überrascht. Zum Beispiel, weshalb Empathie gar nicht immer per se gut ist. Mein Name ist Daniela Remus und ich wollte wissen, was die Forschung weiß, ob mehr Empathie auch eine heilere Welt bedeutet. Als erstes fällt mir auf, dass ich nur eine diffuse Vorstellung davon habe, was der Begriff Empathie eigentlich bedeutet. Ist Empathie vielleicht so etwas wie Mitgefühl oder Mitleid, Hilfsbereitschaft, Zugewandtheit, Altruismus oder doch noch etwas ganz, ganz anderes? Ich schlage im Wikipedia-Lexikon nach. Der Begriff Empathie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt etwa intensive Gefühlsregung, Leidenschaft. Passt nur begrenzt zu meinem bisherigen Verständnis von Empathie, finde ich. Also frage ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Empathie ist einfach für sehr viele verschiedene Felder wichtig. Empathie ist für klinische Felder wichtig. Empathie ist für Entwicklungspsychologie wichtig. Empathie wird jetzt auch in den Neurowissenschaften besprochen. Und je nach Feld gibt es dann eben auch einen leicht anderen Ansatz, eine leicht andere Definition.
Erklärt die Neurowissenschaftlerin Grit Hein, die das Phänomen Empathie seit Jahren am Universitätsklinikum Würzburg erforscht. Verschiedene Definitionen konkurrieren miteinander, ergänzen sich oder stehen schlicht nebeneinander, meint auch der Psychologe Philipp Kanzke von der Technischen Universität in Dresden. Die Forschenden sind sich einig. Noch gibt es keine allgemeingültige Definition von Empathie.
Es gibt eine breite Verwendung von Empathie als so eine Art Regenschirmterminus, unter dem dann viele andere Dinge drunter fallen. Die Fähigkeit, sich einzufühlen in andere, also dass wir die Gefühle anderer teilen, dass wir Mitgefühl für andere haben, dass wir so ein Gefühl von Wärme, Fürsorge, Zuwendung für andere haben. Das wird manchmal auch noch mit drunter gefasst. Dann die Fähigkeit, sich einzudenken in andere, dass wir die Perspektive anderer einnehmen können. Das wird auch manchmal noch drunter gefasst.
Ich frage mich, ob es eine Erklärung für diese vielfältigen sozialen Verhaltensweisen gibt. Also zum Beispiel eine biologisch-physiologische Grundlage, warum wir uns emotional anstecken lassen können. Beispielsweise von der Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt oder im Fußballstadion. Was passiert im Gehirn, dass Menschen voller Mitgefühl anderen helfen und sie aufopferungsvoll pflegen, ohne dass sie eine Gegenleistung dafür erhalten? Und warum ist es uns möglich, die Perspektive anderer zu übernehmen? Selbst wenn sie der unseren komplett entgegengesetzt ist. Also zu verstehen, wie jemand mit welchen Motiven eine Situation einschätzt, welches Ziel er oder sie mit einem Treffen oder einer geschäftlichen Verhandlung verbindet. Jahrelang gingen manche Neurowissenschaftler davon aus, eine biologische Erklärung für solcherlei Mitgefühl gefunden zu haben. Anfang der 1990er Jahre nämlich entdeckten italienische Hirnforscher bei Makakenäffchen spezielle Nervenzellen, die sowohl dann reagierten, wenn sie selbst handelten, also zum Beispiel etwas anfassten, aber auch dann, wenn sie solche Handlungen beieinander oder bei anderen Primaten, wie beispielsweise beim Menschen, beobachteten. Diese Nervenzellen nannten die Wissenschaftler rund um Vittorio Gallese von der Universität in Parma Spiegelneurone. Immer dann, wenn sie aktiv sind, leiten sie elektrische Signale weiter. In den folgenden Jahren entdeckten Forschende, dass auch andere Primaten, unter anderem eben auch Menschen, über Spiegelneuronen verfügen, sagt Markus Paulus, Entwicklungspsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Spiegelneurone sind eigentlich keine separate Klasse von Neuronen, sondern was wir sehen ist, dass bestimmte Neuronen auch dann aktiv werden, wenn Handlungen beobachtet werden und nicht nur, wenn sie ausgeführt werden.
Lange galten diese Spiegelneuronen in der Öffentlichkeit als die Erklärung, um soziale Reaktionen und Verhaltensweisen beim Menschen zu erklären. In Fachkreisen waren sie jedoch schon bald umstritten. 2013 wurden sie dann sogar in einem wichtigen Buch zu dieser Debatte von Gregory Hickok, Hirnforscher und Verhaltensbiologe an der University of California, als Mythos abgetan. Durch intensive Forschung hat sich tatsächlich gezeigt, die Spiegelneuronen sind wichtig, aber sie reichen als Erklärung für komplexes soziales Verhalten nicht aus. Denn sie sind vor allem bei motorischen Handlungen aktiv. Deshalb stehen sie zwar mit empathischem Verhalten in Zusammenhang, aber sie sind nicht die einzige Erklärung dafür, betont der Entwicklungspsychologe Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Empathie ist schon ein höherwertiger Zustand, weil da geht es ja darum, dass wir uns einschwingen, einfühlen in den inneren Gefühlszustand einer Person.
Diese Definition von Empathie teilt die Neurowissenschaftlerin Grit Hein und sie hat sie zur Grundlage ihrer Forschungsarbeiten gemacht.
Wir definieren Empathie als die Fähigkeit, die Zustände oder Emotionen anderer zu teilen.
Mit dem Konzept vom Teilen der Gefühle meinen Neurowissenschaftlerinnen und Psychologen eine umfassendere Fähigkeit, mit anderen Menschen mitzufühlen, als lediglich deren Perspektive zu übernehmen. Denn das Teilen der Gefühle betrachten sie als Voraussetzung dafür, Mitgefühl mit anderen entwickeln zu können. Voraussetzung dafür aber ist, dass ein Individuum in der Lage sein muss, zwischen dem eigenen Ich und dem eines anderen zu unterscheiden. Das klingt banal, ist aber ein Entwicklungsschritt, zu dem Menschen ungefähr erst mit 18 Monaten in der Lage sind. Vorher lassen sich Säuglinge und Kleinkinder von den Gefühlen und Stimmungen anderer anstecken, allerdings ohne zu begreifen, dass dies nichts mit ihnen zu tun hat. Emotionale Ansteckung nennt das die Forschung, erklärt Grit Hein.
Beispielsweise, wenn ein Baby andere Babys schreien hört, dann schreit es mit. Und dem Baby ist nicht klar, dass das eigene Schreien, also der eigene Zustand, gerade durch die Zustände der anderen Babys ausgelöst wird. Und der Schritt zur Empathie setzt ein sogenanntes Selbstkonzept voraus. Und das ist der Punkt, an dem sich wirklich Empathie entfaltet, so wie ich Empathie verstehe.
Die Fähigkeit zur Empathie ist also vermutlich nicht von Geburt an vorhanden, sondern entwickelt sich in den ersten 2 Lebensjahren. Was neben dem Selbstkonzept aber genau im Gehirn passieren muss, damit es gelingt, die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und zu teilen, ist bisher nicht verstanden. Und fraglich ist, ob das überhaupt je möglich sein wird. Denn es lässt sich zwar in Experimenten mit Gehirnscans und anderen Methoden beobachten und messen, welche Regionen des Gehirns bei welchen Empfindungen und Beobachtungen aktiv sind, aber was dabei tatsächlich gedacht und gefühlt wird und welche Gehirnaktivität zu welchen Entscheidungen führt, das können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bisher nicht erklären. Aber sie können beschreiben, was im Gehirn geschieht, erklärt Philipp Kanzke.
Und zwar zeigt die Forschung da, dass wir, wenn uns was passiert, was uns traurig macht oder was uns fröhlich macht, dann sind bestimmte neuronale Netzwerke aktiv. Und das sind die gleichen Netzwerke, die auch aktiv sind, wenn uns jemand was Trauriges erzählt und wir zum Beispiel die Traurigkeit dieser Person ein bisschen teilen.
Die empathische Möglichkeit, die Gefühle anderer zu teilen, wird von vielen Forschenden als Voraussetzung dafür verstanden, dass wir überhaupt fähig sind, Mitgefühl zu empfinden und dementsprechend zu handeln. Das zeigen beispielsweise die Forschungen des Entwicklungspsychologen Markus Paulus. Seit rund 15 Jahren beforscht er die soziale Entwicklung sehr junger Kinder und untersucht, wie sich ihr prosoziales Verhalten, ihre Fähigkeit zu Mitgefühl und kooperativem Verhalten in den ersten Lebensjahren entwickelt. Das macht er, indem er ihr Verhalten in experimentellen Settings beobachtet, aber auch, indem er das kindliche Blickverhalten durch Eye-Tracking-Methoden analysiert.
Die Annahme ist, dass diese Fähigkeit zum Mitgefühl eben auf der Empathie beruht, weil die Kinder sich empathisch einfühlen können in die andere Person. Deswegen können sie nachempfinden, wie es ihr geht, und darauf aufbauend entwickeln sie eben Mitgefühl und sorgen sich um die andere Person.
Mit seinem Team konnte er genau das in verschiedenen Studien immer wieder zeigen. Dabei hat der Forscher festgestellt, erst wenn die Gefühle anderer empathisch geteilt werden können, entwickeln sich aus dieser grundlegenden Fähigkeit andere, komplexere soziale Verhaltensweisen, und die sind das Ergebnis von Entscheidungsprozessen.
Es gibt viele Studien, die sich dann auch anschauen, wie diese Hirnareale, die während Empathie aktiviert sind, auch mit Hirnarealen zusammenarbeiten, die zu diesem Entscheidungsnetzwerk gehören. Und das ist auch interessant, weil wir eben wissen, dass Empathie auch zu verschiedenen Entscheidungen führen kann.
Diese Studien, die Grit Hein hier erwähnt, muss man sich so vorstellen. Die Gehirne der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit Hilfe einer Kernspintomographie beobachtet, während sie gleichzeitig auf Videos Szenen gezeigt bekommen, die Empathie auslösen sollen. Also zum Beispiel Filme von Schmerz und Leid oder großer Freude. Und dabei ließ sich beobachten, dass die Reaktionen der Menschen nicht auf einen Bereich des Gehirns begrenzt waren, sondern auch solche Areale aktiviert waren, von denen bekannt ist, dass sie für Entscheidungsprozesse zuständig sind. Empathie kann nicht nur individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sie ist auch innerhalb eines Individuums nicht immer gleich. Das kennen wir alle. Manchmal fühlen wir empathisch mit, wenn Menschen zitternd vor Kälte vor einem Kaufhaus betteln und würden sie am liebsten zum Essen einladen. Und in anderen Situationen sind wir erfüllt von eigenen Sorgen und gehen ungerührt vorbei, sagt Philipp Kanske.
Es ist eben nicht automatisch, dass es sozusagen immer gleichermaßen abläuft, sondern es hat wirklich damit zu tun, zum Beispiel, wie nah ist mir die Person. Ne? Ist das jemand, der zu meiner Gruppe gehört, oder die Psychologie spricht dann von der Outgroup, gehört es zu einer anderen Gruppe, vielleicht sogar einer verfeindeten Gruppe. Also eine Studie hat sich das angeschaut mit Fußballfans von rivalisierenden Fußballvereinen, und da konnte man eben sehen, dass die Empathie dann größer ist für die Personen, die zum eigenen Fanclub gehören, als die eben zu dem Fanclub der rivalisierenden Mannschaft.
Empathie, zumindest wenn man sie als basale Fähigkeit versteht, die Gefühle anderer zu teilen, ist also keine Eigenschaft, die gleichbleibend und konstant prosoziales, mitfühlendes und unterstützendes Verhalten hervorruft. Wir können sie nutzen, wir können sie aber auch ausschalten und unterdrücken. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir arbeiteten als Rettungssanitäter oder Notfallärztin. Wären wir permanent empathisch, würden wir vermutlich unsere Arbeit kaum ertragen. Wollten wir schwer verletzte Opfer schnell versorgen, wäre es wahrscheinlich tatsächlich hilfreich, Empathie zu unterdrücken. Ein Punkt, bei dem ich zum ersten Mal während meiner Recherche etwas nachdenklich werde. Rettungssanitäter, Ärztinnen, das sind soziale Berufe. Scheinbar paradox, dass in diesem Kontext allzu viel Empathie hinderlich sein kann, zumindest im Moment der unmittelbaren Hilfe. Denn den Schmerz des verunglückten Menschen zu teilen und möglicherweise mitzuempfinden, hilft den Notfallmedizinern weniger, als sich erstmal auf die Knochenbrüche, Quetschungen oder Platzwunden zu fokussieren, die es eiligst zu behandeln gilt.
Bei Chirurgen ist es zum Beispiel untersucht, dass die selektiv auch empathische Prozesse dann reduzieren können. Ne? Und also ein Chirurg, der jetzt eben zum Beispiel einen Schnitt setzt, wo jetzt jemand, der das nicht geübt hat irgendwie und dann sieht, wie da so die Haut aufgeschnitten wird mit dem Skalpell, dem das wehtut, das tut dem Chirurgen eben dann nicht mehr weh oder der Chirurgin, weil sie gelernt hat, über ihre ganze Ausbildung hinweg, diese Empathie für diese spezielle Situation dann zu reduzieren.
Menschen können sich also darauf trainieren, Empathie zu unterdrücken. Und jetzt kommt ein Punkt, bei dem mir etwas unbehaglich wurde während der Recherche. Empathie unterdrücken, das geht natürlich nicht nur für den guten Zweck, wie im Fall der Notfallretter. Grit Hein denkt konsequent weiter.
Es kann aber natürlich auch sein, dass ich die Gefühle anderer teile, um dieser anderen Person zu schaden. Das ist auch möglich. Und das kann letzten Endes auch ein Resultat von Empathie sein.
Empathie per se ist also weder gut noch schlecht, ergänzt der Neurowissenschaftler Klaus Lamm von der Universität Wien.
Ob daraus dann ein Akt des Helfens, der Fürsorge, der Zuwendung resultiert oder vielleicht sogar einer der Abwendung oder vielleicht auch sogar einer der Aggression, wie zum Beispiel bei Psychopathie oder Konflikten, das ist sozusagen eine, wenn man so will, nachgeschaltete Emotionalität oder ein nachgeschaltetes Phänomen, wie zum Beispiel eben das Mitgefühl oder die Aggression.
Nach Ansicht der meisten Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler ist Empathie kein Allheilmittel, um den gesellschaftlichen Umgang, das Zusammenleben positiver zu gestalten.
Die Frage, die dahinter steckt, ist, ob Empathie immer einen positiven gesellschaftlichen Nutzen haben kann, wenn man das so definieren will. Und da gibt es Hinweise darauf, dass wir Empathie wesentlich stärker für unsere sogenannten In-Group-Members empfinden. Also das kann sein unsere Familie, unsere Verwandtschaft, die Fans des gleichen Fußballvereins oder Sportvereins, Menschen aus dem gleichen Kulturkreis.
Die Kehrseite davon, wir empfinden häufig weniger Empathie für Menschen aus einer anderen sozialen Gruppe, der sogenannten Out-Group, wie bei dem Beispiel mit den Fußballfans. Mit den Menschen vom anderen Lager solidarisiert man sich automatisch weniger. Und in dem Fall kann Empathie sogar zu einer richtigen Spaltung in einer Gruppe in der Gesellschaft führen.
Zum Beispiel im Rahmen der Flüchtlingskrise oder der Migrationsbewegung beobachtet man das immer wieder, dass hier sozusagen weniger Empathie existiert für diese Out-Group. Und dadurch kann Empathie natürlich auch einen, wenn man so will, fast antisozialen oder zumindest nicht universell prosozialen Effekt haben.
Deshalb sagt die Neurowissenschaftlerin Grit Hein vom Uniklinikum Würzburg.
Deswegen würde ich auch immer sagen, dass Empathie, um auch gesellschaftlich wirksam zu sein, mit sozialen Normen gekoppelt werden sollte. Sozialen Normen des Respekts beispielsweise, der Gerechtigkeit, auf die dann Empathie aufsatteln kann. Also ich denke, die Kombination zwischen beiden wäre etwas, was uns am weitesten führen könnte. Jetzt nur auf Empathie allein zu setzen, halte ich auch für zu kurz gegriffen.
Woran aber liegt es, ob sich Menschen sozial, hilfsbereit, unterstützend und friedlich verhalten?
Deswegen, Empathie ist nicht angeboren, sondern sie wird erworben im Verlaufe der ersten Lebensjahre, eben in Abhängigkeit von den sozialen Interaktionen, in denen jemand steht. Und da sehen wir, dass ein Faktor, der immer wieder gefunden wird, die elterliche Feinfühligkeit ist. Also die Art und Weise, wie Kinder erfahren, dass auf ihre eigenen Bedürfnisse reagiert wird, wie stark Eltern auch Empathie und Mitgefühl vorleben, die sind mit die zentralsten Faktoren in der Ausbildung der Fähigkeit zur Empathie bzw. zum Mitgefühl.
Erklärt Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Es liegt demnach auch an den Mitmenschen, mit denen ein Kind aufwächst, in welche Richtung sich die Fähigkeit zur Empathie entwickelt. Aber auch im Erwachsenenalter ist Empathie durchaus noch form- und erlernbar. Und das ist für das Zusammenleben in einer Gruppe enorm wichtig, sagt Grit Hein.
Also ich kann auch Empathie gegenüber Personen lernen, die nicht zu meinem engsten Kreis gehören. Entweder durch positive Erfahrungen mit diesen Personen oder auch durch Beobachten von empathischen Reaktionen anderer. Also Empathie ist plastisch. Also wenn ich zum Großteil empathische Reaktionen beobachte, dann nimmt auch meine eigene Empathie zu. Wenn ich, das ist die schlechte Nachricht, nicht empathische Reaktionen beobachte, nimmt die Empathie ab. Und wir können das auch auf neuronaler Ebene tatsächlich zeigen, dass dieses Beobachten anderer auch die Art und Weise beeinflusst, wie im Gehirn Empathie verarbeitet wird, also wie unser Gehirn auf den Schmerz einer anderen Person reagiert.
Empathie lässt sich demnach übertragen. Wieder ein Punkt, der mich nachdenklich stimmt. Wird in unserer Gesellschaft der Umgangston rauer, nimmt Gewalt zu und sinkt die Hemmschwelle für Aggression, dann kann das also eine Gesellschaft nachhaltig prägen. Denn Menschen, die so aufwachsen oder Aggression erfahren, werden selbst weniger empathisch. Die Spirale der Empathielosigkeit schraubt sich weiter nach unten. Wird unsere Gesellschaft dann doch zunehmend kälter? Zumindest ist das möglich, sagt die Neurowissenschaftlerin Grit Hein, eben weil das Verhalten der anderen jeden Menschen, ob bewusst oder unbewusst, beeinflusst. Sie hat dazu beispielsweise in Würzburg 4 Studien durchgeführt. In denen sahen die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst Videos, in denen einzelnen Händen ein Schmerz zugefügt wurde. Danach sollten sie angeben, wie sie sich dabei fühlen. In einem zweiten Schritt wurde ihnen dann mitgeteilt, wie andere Menschen auf die vermeintlich schmerzenden Hände reagiert hatten. Und das Ergebnis war, dass sich die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Urteile der anderen Menschen erheblich beeinflussen ließen. In den Folgeuntersuchungen zeigten sie sich empathischer und mitfühlender, wenn die anderen Menschen empathisch und mitfühlend reagiert hatten. Aber
wir haben eine starke Reduktion von Empathie beobachten können im Hirn und im Verhalten, nachdem unsere Probandinnen nicht empathische Reaktionen beobachtet haben. Das ist ganz klar. Nicht empathische Umwelten, nicht empathische Kontexte schaffen nicht empathische Menschen, wenn man so will, beziehungsweise bauen Empathie ab.
Das bedeutet nicht, dass Empathie als Fähigkeit damit ausgelöscht wird, betont die Neurowissenschaftlerin, aber Empathie kann durch solche Erfahrungen unterdrückt werden. Kann man also sagen, dass wir alle zunehmend abstumpfen? Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn zu viel Empathie ist auch nicht uneingeschränkt positiv, wie Grit Hein in anderen Studien zeigen konnte. Zu viel davon kann auch Stress verursachen und zu einer Art von emotionaler Überlastung führen. Mit dem Ergebnis, dass Menschen sich aus Hilfen und Unterstützungen komplett zurückziehen oder sogar einen Burnout entwickeln. Ich sehe also, es ist kompliziert und komplex. Empathie ist ganz offenbar nicht allein der Kitt für das Zusammenleben, aber ohne Empathie gibt es diesen Kitt eben auch nicht. Es bedarf immer noch anderer Aspekte, die das Zusammenleben regeln, wie beispielsweise soziale Normen, damit die Fähigkeit zur Empathie auch tatsächlich das soziale Zusammenleben verbessern kann. Insofern ist die Frage, ob die Zunahme an Gewalt auf mangelnde Empathie zurückzuführen ist, noch nicht geklärt. Klar aber ist, dass wir alle dazu beitragen können, das gesellschaftliche Klima positiv oder negativ zu beeinflussen. Denn nicht nur wir lassen uns vom Verhalten der anderen beeinflussen, auch wir beeinflussen mit unserem Verhalten die anderen.
Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Eiskalte Gesellschaft, was die Empathieforschung weiß. Eine Sendung von Daniela Remus.